Hallo und herzlich willkommen zum Einfach-Patent-Podcast. Mein Name ist Friederike Stephan, ich bin deutsche Patentassessorin und European Patent Attorney. Ich mache Patent-Kauderwelsch verständlich und wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Schön, dass du da bist. Heute habe ich wieder ein Interview für dich und zwar mit Dr. Klaas Gerding-Reimers. Er ist European Patent Attorney, hat auch langjährige Erfahrung mit der Arbeit in Unternehmen und ist Intellectual Property Consultant. Das heißt, er hilft Unternehmen, sich in Bezug auf Intellectual Property und damit natürlich ganz voran auch bei Patenten besser aufzustellen. Wir haben über sehr viele interessante Dinge gesprochen, zum Beispiel vor was für Herausforderungen Unternehmen stehen, gerade Startups, kleine und mittelständische Unternehmen, was für wiederkehrende Muster Klaas dabei aufgefallen sind und wie man mit diesen Herausforderungen gut umgehen kann. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit diesem Interview. Hallo Klaas, ich freue mich sehr, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist und uns etwas erzählen magst über deine Erfahrungen und was du so machst. Und vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung, Friederike. Ich bin Klaas. Ich arbeite als IP-Consultant, freiberuflich, und ich biete IP-Management und Patentanwaltsservices an. Was ich da so mache, ich grenze mich so ein bisschen ab von der Patentanwaltskanzlei. Das heißt, ich nenne das mal, ich gebe eine Business-IP-Beratung. Das heißt, ich schaue auf das IP-Management im Unternehmen. Wie ist das aufgebaut? Wo gibt es da Herausforderungen, die zu meistern sind, und fange damit sozusagen an, mit dem Ansatz, dass ich strategisch auch die Unternehmen berate, was das Thema IP angeht. Das heißt, im Gegensatz zu Patentanwaltskanzleien, die sich eher um die rechtlichen Probleme kümmern, was Patente angeht, das heißt, Patentanwaltskanzleien melden Patente an für die Unternehmen, um die Innovationen zu schützen, fange ich eben von oben herab an und schaue auf den Markt und auf die IP-Wertschöpfungskette und setze mich mit den sämtlichen IP-Facetten im Unternehmen auseinander.
Ja, danke schön erstmal dafür. Warum sollten sich denn Startups und kleine Unternehmen, aber auch Mittelständler mit Patenten und Intellectual Property überhaupt beschäftigen, aus deiner Sicht?
Ja, nun, ich denke, dass gerade in der heutigen Welt, wo eigentlich ja Veränderungen das Thema sind, die alles beherrschen, die Technologie verändert sich natürlich rapide. Wir haben natürlich jetzt gerade im Bereich der digitalen Technologien eine wahnsinnige Pace, die da herrscht, und Unternehmen können sich nur durch Innovationen abgrenzen und häufig neue Märkte beschreiten. Ganz klar sind dort eben Treiber dieser ganzen Technologieentwicklung eher die kleinen Unternehmen und die Startups als erstes. Die sind es aber auch, die dann häufig, wenn sie das Thema nicht rechtzeitig angehen, das heißt, die haben eben ein Produkt auf dem Markt, sagen wir eine neue App, ein neues digitales Produkt, einen digitalen Service. Wenn sie die eben nicht geschützt haben, dann werden die natürlich sehr schnell von den großen etablierten Unternehmen abgehängt, die natürlich mit ihrer Marktmacht dann sehr schnell einfach das Produkt oder den Service von dem kleinen Unternehmen kopieren können. Und dann ist es vorbei.
Mhm. Ja, man sagt ja auch immer, die Mittelständler sind so das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Und gerade da gibt es ja total viel Nachholbedarf, was Intellectual Property angeht. Das merke ich auch selber immer wieder. Also vom Hörensagen, aber auch von selber, die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass die ja ganz oft auch gar keine Prozesse etabliert haben, die wichtig sind eigentlich, um überhaupt auch die Gesetze zu erfüllen erstmal, aber auch um Strukturen zu schaffen, die dann den Schutz von Patenten auf eine gesunde Art und Weise durchziehen sozusagen. Das hast du ja wahrscheinlich auch schon erlebt, oder?
Ja, ich glaube, tatsächlich ist es so, und das unterscheidet sich aber interessanterweise von Unternehmen zu Unternehmen sehr stark. Wenn man einmal zum Beispiel SMEs oder Startups betrachtet, und da sind eben die Startups gerade am Anfang, ihr Produkt am Markt zu positionieren oder ihr Service, und da ist dann häufig eben auch das Bewusstsein gar nicht da, dass Patente oder IP direkt am Anfang behandelt werden müssen von der Wertschöpfungskette, die zu einem Produkt oder Service führen. Wenn das nicht am Anfang gemacht wird, dann ist häufig natürlich das Problem da, dass dann die etablierten Unternehmen das Produkt dann einfach kopieren, an den Markt bringen und das Startup ist dann tatsächlich vom Markt gefegt. Bei Mittelständlern oder bei größeren Unternehmen ist es anders. Da haben wir natürlich dann ja die Prozesse, die teilweise zumindest rudimentär vorhanden sind, die dann aber tatsächlich dann häufig auch im Wachstum nicht mehr adäquat oder passend sind für die Unternehmensgröße, die sich dann meinetwegen häufig um das operative Geschäft kümmern. Das heißt, okay, jetzt kommt eine Erfindungsmeldung rein, dann melden wir mal ein Patent drauf an, aber dass tatsächlich dieses Thema dann, dass andere Facetten da nicht so genau betrachtet werden, wie zum Beispiel ja, ein integriertes IP-Management, was eben bedeutet, dass wir darauf schauen, dass eben unsere Erfindungen auch einen Wert haben, die unserem Markt entsprechen. Das heißt, die normale Wertschöpfungskette ist ja, wir schauen auf den Markt, wir schauen auf die Kundenanreize und dann und darauf basierend, um einen Kundennutzen bereitzustellen, machen wir die Erfindung und diese müssen dann natürlich geschützt werden, um auf dem Markt positioniert zu werden. Das heißt, integriert das Thema zu behandeln in den verschiedenen Funktionen, die dann häufig natürlich im Unternehmen ja organisiert sind, ne? Das heißt eben, dass das Thema IP oder Patente eben auch im Unternehmen zu positionieren und in Einklang zu bringen mit dem Marketing, wie man es häufig sagt, mit R&D und mit den verschiedenen Funktionen. Und das dann eben nicht eine Art Ghettoisierung des Bereich Patent dann herrscht, sozusagen eine Art Abkopplung.
Ja, okay, also du hast es gerade schon mal zwischen den Zeilen so ein bisschen angesprochen. Also es ist erstmal auch ganz viel Awareness eigentlich, ne? Also bei den Unternehmen, wo man ja erstmal reingehen muss und sagen muss, es ist wichtig, darauf zu achten und dass man da Innovationen schützt. Weil ja gerade wir in Deutschland sind ja so ein Standort, der sehr viel einfach, wo sich alles um Know-how dreht eigentlich, ne? Also wir sind ja nicht mehr so ein Produktionsstandort, das ist alles irgendwie ausgelagert, also nicht alles, aber vieles. Und wir sind eigentlich so mehr die Denker, die halt die Innovationen hervorbringen. Und insofern ist es halt auch super wichtig, die dann halt auch abzusichern. Und deswegen ist es gerade hier in Deutschland ja auch so, dass wir so viele Patentanwälte haben, viel mehr als in allen anderen europäischen Ländern. So, wenn ich zum Beispiel mal die Zahlen von anderen Ländern vergleiche mit Spanien, die haben viel weniger Patentanwälte und das spiegelt sich halt einfach dann wieder. Also das ist die Patentanwälte sind sozusagen im gleichen Verhältnis wie das, was wir an Innovationen hervorbringen und wie unser Standort aufgestellt sind. Und deswegen ist gerade hier in Deutschland, glaube ich, echt extrem wichtig, sich mit Intellectual Property zu beschäftigen.
Ja, stimme ich absolut zu, weil wir da natürlich auch der Mittelstand, ja, der trägt natürlich die deutsche Wirtschaft. Und wir haben natürlich da wir sind da in der tollen Position, dass wir eben diesen breiten Mittelstand haben. Das heißt, wir haben auch Unternehmen, die klein aufwachen, die halt als Startup gestartet sind und die dann aber trotzdem auch mit einer sehr großen Größe als Mittelständler dann noch aktiv sind. Ne? Das ist natürlich auch da begründet, dass man sich immer wieder neu erfindet und eben innovativ sein muss, weil ansonsten werden auch die Mittelständler irgendwann abgehängt. Und die Herausforderung ist dann natürlich, wenn durch die Vergrößerung Startups auf dem Weg zum SME oder zum gehobenen Mittelständler, werden natürlich auch immer neue Strukturen gebildet werden müssen, oder neue Organisationen, neue Innovationen. Man muss sich immer wieder neu erfinden. Und da sind natürlich, wie du schon gesagt hast, die Prozesse dann teilweise auch irgendwie müssten dann ständig hinterfragt werden. Ne? Und die ganze Organisation, das macht auch vor dem Bereich IP dann nicht halt und vor dem Bereich Patente, der häufig aber auch, so muss man ja auch ganz klar sagen, häufig nicht den ersten Stellenwert hat bei vielen Firmen, sondern da ist es, wie gesagt, als erstes immer wichtig, dass die Produkte und Services halt gut auf dem Markt positioniert werden. Und das Thema IP oder Patente wird natürlich nicht als so tangibel oder wertschöpfend häufig, weil es natürlich nicht der direkte Revenue-Bringer ist, ne? Sagen wir mal so, ja, dargestellt. Das ist dann natürlich eben auch eine Herausforderung für die Unternehmen an sich, halt dieses Thema eben auch für die Mitarbeiter und auch eben auch für die Unternehmen selber, für die Unternehmensführung auch sichtbar zu machen und eben auch die Wertschöpfung.
Ja, absolut. Und ganz oft ist es ja so, wenn diese Unternehmen, die arbeiten ja ganz oft mit externen Patentanwaltskanzleien zusammen, aber diese externen Patentanwaltskanzleien geben häufig nicht den Input, was das Wirtschaftliche angeht. Also diese ganz wirtschaftliche Analyse oder die ganze wirtschaftliche Strategie, die da ja mit zusammenhängt, die bleibt eigentlich auf der Strecke so ein bisschen liegen. Es werden dann irgendwie Patente angemeldet, aber ja, die Prozesse sind halt nicht da, die Strategie ist vielleicht nicht so da. Ich kenne halt auch Unternehmen, die haben zum Beispiel kein Erfindungsmeldungsformular oder die Erfindervergütung wurde noch nie gezahlt, obwohl sie schon länger Patente machen. Also auch einfach so rechtliche Dinge, die da einfach liegen geblieben sind. Und das wird öfter mal auch nicht bedient von den Patentanwaltskanzleien. Insofern grenzt du dich da ja sehr stark ab und sagst, ja, ich kenne halt auch die wirtschaftliche Seite und gehe da rein und helfe den Unternehmen, richtig?
Ja, absolut. Also wie gesagt, also das, wenn es um IP oder Patente geht, dann fängt es meistens ja auch an, also als Startup oder wie auch immer. Man sagt da immer, okay, irgendwie müssen wir unsere Innovationen ja schützen, na, im besten Fall, na, um sich dagegen den Wettbewerb zu positionieren. Aber da hört, das ist ja dann nur der Anfang. Na. Irgendwann, da kommen ganz andere Risiken.
Ja.
Sagen wir mal so, also im Unternehmenswachstum selber, gerade die Probleme, die da sind, die kommen dann irgendwann sichtbar, gerade die rein legalen Probleme, nicht gezahlte Arbeitnehmer-Erfindervergütung, kann natürlich ein Faktor sein, das ein Risiko darstellt, aber eben auch dann die richtigen, eben auch die Marktrisiken, die da ganz andere werden bei Umstrukturierungen. Es werden neue Märkte, es gibt neue Märkte, es gibt neue Wettbewerber. Die Geschäftsstrategie ist vielleicht eine andere. Man ist in anderen Märkten tätig, als vorher, ne? Nicht mehr nur in Deutschland, man ist in anderen Ländern tätig. Wie stellt man sich da im Bereich IP-Patente aus, was das Risiko angeht? Ich meine, bei den USA, das wissen wir alle, dass da oder dass da sehr große Risiken sind, ne? Wenn man da aktiv ist in dem Markt, was Patentverletzungen angeht. Patenttrolls ist ein Thema, ne? Wenn man eine gewisse Größe erreicht hat. Dann kommen auf einmal die Firmen, die ihre Patente aktiv kommerzialisieren, auf geschäftsschädigende Weise. Patentkommerzialisierung an sich ist natürlich auch, ist natürlich auch ein gutes Mittel, aber Patenttrolls, die machen das natürlich geschäftsschädigend, ne? Und also diese Risiken, die gibt es da natürlich ab einem gewissen Status der Firma. Beispielsweise, wenn die Firma sichtbar wird. Das kann allein dadurch geschehen, durch Patentwachstum, ne? Dass in öffentlichen Datenbanken wird die Firma auf einmal wahrgenommen. Andere Leute gucken natürlich darauf. Es kann dadurch passieren, dass auf einmal die Firma an der Börse notiert ist oder wie auch immer. Naja, also irgendwie, dass die Firma auf einmal auf dem Radar ist von Playern, die natürlich dann auch davon profitieren wollen, ne, von diesem Wachstum. Ja, und dann werden natürlich, dann gibt es natürlich andere taktische Mittel, wie man sich dann gegen solche Risiken auch wehren kann, ne? Gegen Fremd-IP-Risiken, zum Beispiel gegen Patent-Trolls, ist natürlich auch ein Punkt.
Welche wiederkehrenden Muster hast du denn identifiziert, die die Technologieunternehmen immer wieder vor Herausforderungen stellen? Und was hast du an Ideen, wie man die durchbrechen kann?
Ja, also ein Muster ist tatsächlich, dass natürlich auch für produzierende Unternehmen, ne, die natürlich eben auch Produkte und Services auf den Markt bringen, dass diese natürlich die erste Priorität immer auch darstellen für das Unternehmen. Verständlicherweise, weil das ist damit, womit eben auch das Geld gemacht wird. Daraus folgt dann aber eben auch, dass das andere Funktionen, die Wertschöpfungskette stützen, wie zum Beispiel Patente oder IP. Dass sich darum erst gekümmert wird, wenn sie relevant werden, ne? Also ein Problem darstellen. Das ist dann eher so, dass die Situation, wir haben jetzt einen Schadensfall, das heißt, wir haben jetzt im Zweifelsfall eine Patentverletzung und jetzt müssen wir uns mal um das Thema kümmern. Oder wir haben Fremd-IP, jetzt müssen wir uns darum kümmern. dass dieses, dass das eben nicht als, dass das eben nicht, dass darauf reaktiv eingegangen wird auf das Thema, ne? Also dass das Thema nicht aktiv und wertschöpfend von Anfang an begleitet wird. So, und das ist natürlich, und das, da beißt sich dann irgendwann die Katze in den Schwanz, weil wenn man nur so, wenn man nur reaktiv auf dieses The diese, diesem Thema begegnet, dann führt das zu ganz verschiedenen, aus meiner Sicht negativen Dingen, ne? Dann wird IP eben auch so wahrgenommen, ja, im Unternehmen selber. Das heißt, es ist quasi ein Stiefkind. Ja, also es ist häufig ein Stiefkind, man muss sich drum kümmern und es ist störend, es ist ein Problem. Es wird nicht als wertschöpfend dargenommen. Und das hat natürlich einen großen Einfluss auf die Kultur von den einzelnen Unternehmen dann auch. Und ich glaube, das ist tatsächlich dann auch, ja, weshalb häufig Patente oder IP eben auch als negativ wahrgenommen werden, ne? Ich glaube, dass dieses Bewusstsein eben, dass Patente oder IP eben auch wertschöpfend betrachtet werden kann, dass da aktiv häufig gegengearbeitet werden muss. Ja, und wie kann man das erreichen? Erstmal, man kann halt sehr viele schöne Strategien entwickeln, ja. Man kann schöne Patentstrategien, IP-Strategien entwickeln, um zu sagen, ja, wir wollen jetzt aber so und so mehr Patentanmeldungen einreichen. Wir wollen jetzt aber unser Produkt X oder Produktfamilie X mehr schützen durch die und die Maßnahmen und wir wollen unsere Chancen besser nutzen und so weiter. Aber das wird dann irgendwann, selbst wenn man es mit konkreten Zielen und Zahlen unterlegt, häufig ein Papiertiger, wenn man das Problem nicht von Anfang an löst. Und dieses Problem, das muss gerade auf der Kulturebene gelöst werden. Das ist ein langfristiges Thema, weil ich meine, wir haben im Endeffekt ist es so, the culture eats strategy for breakfast, ne? Also wenn wir da nicht in unserer Strategie und in der einzelnen Organisation des Bereichs Patente oder der Wertschöpfung der IP da arbeiten, dann haben wir ein Problem, ne? Wenn die Leute sowieso noch oder wenn Mitarbeiter sowieso noch das Thema als nicht wertschöpfend wahrnehmen, dann bringen wir die Strategie nicht auf die Straße. Das heißt, eine Strategie muss auch dazu führen, die Awareness und das Bewusstsein von IP positiv zu beeinflussen. Und wie kann man das? Ja, da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Also, was du auch zum Beispiel machst, Schulungen anzubieten. Ne? Also dann halt tatsächlich eben auch die positiven Aspekte aufzuführen, Schulungen für Mitarbeiter anzubieten. Es geht darum, eben auch das Thema Patent oder IP eben auch den Wert tatsächlich darzustellen. Ne? Anreize für Erfinder, Erfinderpreise kann man im Unternehmen etablieren und eben auch Maßnahmen ergreifen, die halt tatsächlich zeigen, okay, wir haben jetzt hier Schutzrecht X, Patent X und Patent Y und die sind in unserem Produkt integriert, das mehrere Millionen Umsatz pro Jahr hat. So, und das eben tatsächlich damit direkt zu mappen, um tatsächlich eben auch den tatsächlichen Wert von den Patenten darzustellen. Also es sind mehrere Möglichkeiten, die es da gibt. Im Grunde genommen muss man tatsächlich dann aus meinem Gefühl häufig dieses schwammige Thema und dieses trockene Thema eben für die Leute greifbar machen. Also das ist für mich die Hauptherausforderung.
Ja, meine auch.
Ja.
Da bin ich ja auch dran.
Ja.
Versuche immer wieder das Thema Patente so einfach und so spannend wie möglich, unterhaltsam wie möglich rüberzubringen. Und das geht auch. Man muss ja irgendwie seinen eigenen Weg finden. Ja, genau. Ja, und was du mit der Kultur noch gesagt hast vorhin oder eben gerade, da ist mir noch so eingefallen, es fängt aber tatsächlich ja noch ein Stück früher an, dass man. Der allererste Schritt muss ja eigentlich sein, dass man das Ganze als Priorität setzt. Und das ist, die Entscheidung muss fallen. Die Entscheidung muss da sein. Und wenn man die Entscheidung gefällt hat, dann kann man gucken, wie man weitermacht, ne? Aber dass man irgendwie erstmal diese Priorität setzt für das Unternehmen und sagt, okay, das ist wichtig und ich entscheide mich jetzt dafür, diesen Weg zu gehen und da mein Unternehmen voranzubringen in der Hinsicht. Damit startet immer alles.
Ja, das ist sehr interessant, vor allen Dingen, aber die Frage ist häufig, wer setzt die Priorität? Im besten Fall ist die Antwort natürlich dann der Vorstand.
Ja,
Na,
genau.
sagen wir, ja, natürlich, der sollte die Priorität dann setzen. Ich glaube, bei größeren Unternehmen ist es tatsächlich dann auch so, und das ist natürlich der Traum, wenn man eine IP oder Patente gibt, dass es dann so einen Chief Intellectual Property Officer gibt. Das heißt, der sich das Thema richtig auf die Fahne schreibt. Das ist natürlich abhängig von der Unternehmensgröße häufig nicht machbar, beziehungsweise selbst der Vorstand hat natürlich verschiedene Prioritäten, mit denen er strugglen muss. Ne? Und dann aber irgendjemand auf einer relativ möglichst hohen Ebene sollte sich das Thema zumindest auf die Fahne schreiben. Und ansonsten bleibt das Thema häufig beim, ja, oder bleibt das Thema beim IP-Manager, und der das natürlich auch. Und das ist natürlich, der ist natürlich dann halt selber von bottom up dann die Awareness raisen müssen, ne? Und das ist auch eine sehr wichtige Funktion. Ich glaube, eine, die von vielen auch unterschätzt wird und die aber extrem wichtig eben ist, ne? Für einen IP-Manager im Unternehmen.
Das glaube ich auch. Also genau dieser Bottom-up-Approach von den Innovationsmanagern. Ich glaube, das ist eine sehr große Herausforderung, IP immer wieder ins Spielfeld zu bringen, immer wieder dafür zu kämpfen, da Budget für zu bekommen und zu erklären, warum das wichtig ist. Das ist eine Riesenherausforderung und ja, eine große Aufgabe und Hut ab, wer das gut macht. Ja, aber auch eine spannende Aufgabe natürlich, ne? Also weil man sich da
Jeden
auch
Fall.
total in einem Spannungsfeld bewegt. Und ja, immer wieder verschiedene Leute hat, mit denen man kommunizieren muss und denen man seine Vorstellungen mitgeben muss oder ja, mit denen man diskutieren muss über dieses Thema. Ja. Wie ist es denn bei dir jetzt nochmal genau? Kannst du noch mal ein bisschen darüber berichten, was du an Hintergrundwissen dafür hast? Also woher hast du dieses ganze Wissen, das du jetzt mitbringst in deinem Consulting? Woher hast du das? Wie ist das bei dir gewesen in deinem Werdegang?
Ja, also ich bin Naturwissenschaftler. Ich kam aus dem Bereich der Biologie und Chemie, und hab da geforscht und habe da auch promoviert, und bin dann relativ schnell in den Patentbereich gewechselt. Habe angefangen in einer Patentanwaltskanzlei für ein paar Monate und bin seit 11 Jahren im Bereich IP und Patente tätig, aber in der Industrie hauptsächlich. Ne? Das heißt, ich habe einen ziemlich guten oder lang, lange Expertise, was das angeht, was das Thema IP-Management in Unternehmen angeht, und habe auch in Unternehmen verschiedener Größe und verschiedenen Sparten gearbeitet, unter anderem ja, in Life Sciences, im Consumer-Bereich, und jetzt gerade und seit einigen Jahren im Computer Vision-Bereich. Das heißt, auch von den Technologien her und von den Art der Unternehmen, das sehr viel Verschiedenes dort mitbekommen, was Prozesse angeht in verschiedenen Unternehmensgrößen, was die IP-Wertschöpfung angeht, und arbeite auch eben mit kleineren Unternehmen in meiner Consulting-Tätigkeit zusammen und helfe denen eben, das Thema IP oder Patente entsprechend zu bedienen ja, entsprechend ihrer Größe und deren Marktzielen.
Also immer tailor-made.
Genau.
Ja, okay. Ja, cool. Wenn jemand zum Coaching oder zum Consulting zu dir kommt, wie läuft das denn dann ab? Also was machst du als erstes? Wie sieht das idealerweise für dich aus?
Idealerweise spreche ich erstmal mit den Leuten, sag Hallo. Sag Hallo, ich bin der Klaas, und das bin ich, das mache ich, da kann ich helfen, und höre mir natürlich an, wo stehen die Leute gerade, ne? Was ist deren Status, ne? Und das ist für mich natürlich sehr interessant. Natürlich die Rahmendaten, was ist das für ein Unternehmen, wo kommen die her, und wie ist der derzeitige Status quo, und vor allen Dingen, wo sind die Ziele, wo will man hin?
Ja.
Idealerweise zu starten ist für mich eben, ja, wie ich gesagt habe, der Status quo ist wichtig, also so eine Art Status quo-Analyse zu machen, was die Strategie angeht, Richtung IP und Patente, was deren derzeitige, wenn vorhanden, Prozesse sind, Analyse verschiedener Dinge, ne? Also was sind deren IP-Chancen, was sind deren IP-Risiken konkret? Ist ein Patent angemeldet worden? Gibt es Technologien, die geschützt werden müssen? Wie sieht, was machen die Wettbewerber? Ja, auch interne IP-Probleme oder IP-Herausforderungen, ne? Ich sag mal, gibt es natürlich auch, ich bin kein Rechtsanwalt, aber ich schaue dann natürlich eben auch ganzheitlich dann an, wie sehen, gibt es überhaupt Verträge, interne Verträge, ne? Arbeit der internen Arbeitnehmer, ne? Gibt's natürlich auch IP-Probleme, ne? Oder Confidentiality-Probleme oder Herausforderungen. Da gibt es gibt es Verträge mit den Lieferanten oder mit den Partnern, da mögliche Probleme zu identifizieren, die man in einem nächsten Schritt, wo ich dann auch Empfehlungen aussprechen kann, wie man dort weiter vorgeht oder was man dort verbessern kann an den einzelnen Dingen.
Ich stelle mir das jetzt so vor, dass wenn du in ein Unternehmen reingehst und du hast erstmal den Status quo und weißt auch, wo die hinwollen, also was ihre Ziele sind, dann kommt es natürlich trotzdem immer noch auf das Unternehmen an, welchen Weg man jetzt geht, um das Ziel zu erreichen. Es gibt wahrscheinlich mehrere Wege. Also man sagt ja auch immer, viele Wege führen nach Rom oder mehrere Wege führen nach Rom. Das ist hier ja vielleicht auch der Fall und du guckst dann wahrscheinlich auch ganz genau hin, wie ist das Unternehmen, also was passt zu dem Unternehmen, welchen Weg wir jetzt gerade nehmen, oder?
Ja, genau. Also das ist eben tatsächlich wichtig und unterscheidet sich natürlich ganz klar vom derzeitigen Status des Unternehmens, ne, Unternehmensgröße. Was ist das? Befindet man sich jetzt? Ist man bei den digitalen Technologien unterwegs? Ist man im Bereich Biotechnologie unterwegs? Das ist das natürlich was komplett anderes, ne? Und dann natürlich auch ja, was sind überhaupt die Ziele, ne? Ein Startup hat ganz andere Ziele als ein etablierteres Unternehmen, ne? Da als nächster Schritt natürlich finde ich es immer wichtig, egal wie groß das Unternehmen ist. Das kann man auch mit drei bis vier Männlein oder Weiblein machen im Unternehmen, dass man sagt, okay, wir müssen eine Strategie definieren, ja, und ja, die dann eben auch tailor-made ist. Die kann klein sein, die kann groß sein. Aber dass man eben sagt, dass man sich klar ist, wo will man eben hin. Ja? Das wäre dann aus meiner Sicht häufig der zweite Schritt. Der kann auch anders aussehen. Der zweite Schritt kann auch direkt sein, bei einem Startup, okay, wir müssen jetzt unsere Technologie schützen, wir müssen jetzt ein Patent anmelden. Dann würde man das natürlich empfehlen, so vorzugehen.
Ja. Was würdest du sagen, was sind gute Zeitpunkte, wann ein Unternehmen dich kontaktieren sollte?
Gute Zeitpunkte, man sagt ja immer, so früh wie möglich ist gut. Das heißt, natürlich häufig, wenn wir wieder bei Startups sind, das ist natürlich die Existenz häufig abhängig davon, dass sie überhaupt Investoren da haben, finanziert werden. Das heißt, da ist es natürlich auch eine gute Sache, wenn sich jemand den Bereich IP oder die Chancen und Risiken dort angeschaut hat. Und das Unternehmen das tatsächlich eben auch vorweisen kann, in welcher Form auch immer, in Form eines Dokuments, ne, das sagen kann, okay, da hat jetzt jemand drauf geguckt, so, wir sind im Bereich IP gut aufgestellt, oder in Form eines, was natürlich sehr, sehr schön wäre, ne, dann eines Patents oder eines Patentschutzes, ne, dass wir sagen, okay, wir haben die Technologie geschützt, und der Investor weiß, alles klar. Das ist ein Startup, was Bescheid weiß, und was halt nicht so einfach kopiert werden kann. Und das gibt natürlich ein gutes für Investoren ist das ein sehr wichtiges Argument, dass dort die Technologie patentgeschützt ist. Na, ganz klar, bei Unternehmen anderer Größe oder anderen Status mag die Gelegenheit eine ganz andere sein. Das kann dann sein, okay. Häufig ist es ja bei Mittelständlern so, da gibt es da einen Patentverantwortlichen, der alles macht. Da kann ich natürlich dann eben auch ganzheitliche, so eine Art Sparring-Partner eben auch fungieren und dort mit der Person zusammenarbeiten und um Strategien und die Ausführung der Strategien zu forcieren.
Ja, gerade bei Mittelständlern oder auch kleineren Unternehmen vielleicht schon, ist das ja auch häufig der Fall, dass die vielleicht gar nicht wissen, dass sie in dem Fall noch ein bisschen Nachholbedarf haben, ne? Und werden dann irgendwie von irgendeiner Seite drauf gestoßen, vielleicht vom Anwalt, aber vielleicht von irgendjemandem anders auch, und merken dann, okay, jetzt haben wir ein Problem oder wir haben schon länger eigentlich so eine Situation, wo wir mal was machen müssten, sagen wir mal besser so, und dass sie dann vielleicht zu dir kommen, ne? Also dass das dann irgendwo steht und du dann halt einfach guckst erstmal, wo sind die denn eigentlich, ne? Also das,
Ja,
ja.
absolut. Also Veränderung ist immer häufig, ist immer ein häufig ein Trigger, ne? Dass man natürlich merkt, es muss was gemacht werden. Wenn alles läuft, dann ist es häufig gut. Aber natürlich gibt es dann häufig Umorganisationen oder Umorganisationen des gesamten Unternehmens, Umorganisationen des Bereichs IP oder Patente oder im innovationsnahen Bereichen, wo dann auf einmal das Bedürfnis kommt, dass man sich dann das Thema nochmal auf die Fahne schreibt, ne, dass man sich Patente und IP nochmal anschaut. Da bin ich dann natürlich auch dafür da und habe da auch, bringe da eine Menge Erfahrung eben auch mit, wie man in solchen Situationen eben ja tailor-made sich oder passend sich dann auf solche Situationen dann einstellt.
Ja, also was ich bei dir so schön finde, ist, dass das wirklich ein ganzheitlicher Ansatz ist, dass du wirklich dir alles anschaust und dir ein Bild machst und dann halt loslegst, ne, wie du immer gesagt hast, tailor-made, also wirklich zugeschnitten auf den Kunden. Das finde ich richtig gut.
Nee, ja, das ist, glaube ich, auf einer Seite ist das eine Aufgabe, ja, ist das auch so ein bisschen so eine Aufgabe, denke ich. Ich glaube, das ist von sich aus häufig bei vielen Unternehmen, das hast du auch angesprochen, häufig nicht der Fall ist, ne, irgendwie, dass man sagt irgendwie, okay, da hat man halt, jetzt ist halt irgendwie jetzt so eine Veränderung da oder wie jetzt reagiert man. Aber dass man das Thema, das kann man häufig nur ganzheitlich betrachten, wenn man es nicht in der Situation der Not angeht, ja. Also, dass man dann auch sagt, das begleitend, ne, das begleitend sozusagen in Phasen auch macht, wo die dann auch wo dann auch die Kapazität, ne, dann eben auch da ist, sich um das Thema auch zu kümmern. Das ist tatsächlich dann häufig eben auch nicht der Fall. Ja, nur mal,
Ja,
ja.
das ist total wichtig, dass du das jetzt nochmal sagst, weil da fällt mir gerade ein Beispiel dazu ein. Das ist ja wie mit Rückenschmerzen, ne? Also wenn man Rückenschmerzen akut hat und dann da so ein paar Übungen am Boden macht, dann hilft dir das vielleicht so temporär, aber das wird halt wiederkommen. Eigentlich musst du ja wirklich, jeden Tag, sage ich mal, jeden zweiten Tag, also jedenfalls regelmäßig was dafür machen, dass das auch dass der Körper zum Beispiel in einem guten Zustand bleibt und du halt keine Rückenschmerzen hast. Ja, und so ist es hier ja im Prinzip auch, ne? Also du hast die meisten Kapazitäten, was zu ändern in dem Zustand, wo es eigentlich in Ordnung ist, ne? Wenn du es regelmäßig oder wenn du es halt ja im Flow angehst und nicht irgendwie, ja, jetzt ist was akut, jetzt müssen wir unbedingt was tun. Das ist meistens eher der schlechtere Ansatz, aber gut, wenn es nicht anders geht, dann ist es natürlich so. Oft verpasst man ja auch einfach den Zeitpunkt, da einzusteigen. Und ja, genau.
Absolut. Ja.
Wenn man jetzt Kontakt mit dir aufnehmen möchte, wie kann man dich denn am besten erreichen?
Ja, man erreicht mich sehr gut über LinkedIn. Da bin ich, wo ich ab und zu auch mal ein paar Insights poste. Und ansonsten habe ich auch eine Website, über die man mich auch kontaktieren kann. Da steht auch meine E-Mail-Adresse und man kann auch gerne ein Telefonat mit mir vereinbaren, um mich kennenzulernen. Ja, das sind so, glaube ich, die Hauptmöglichkeiten. Bei Instagram bin ich auch, aber genauso die üblichen Kanäle.
Ja, ich tue die Kontaktdaten auf jeden Fall in die Shownotes, dass jeder dann da auch direkt drauf zugreifen kann. Klaas, ich danke dir, dass du heute da warst. Es war so schön, mit dir zu sprechen und ich finde das Thema so spannend, ja, wie du da rangehst, was du auch an Erfahrungen schon gesammelt hast und was du da ja zu berichten hast. Und ich glaube, das ist sehr wertvoll für die Zuhörer und freue mich wirklich, dass du heute da warst und uns da irgendwie Input gegeben hast.
Danke, Friederike, hat mir total Spaß gemacht und Hat mich gefreut. Vielen Dank dafür, für die Einladung.
Gerne. Das war das Interview mit Klaas und ich hoffe, dass du etwas dabei für dich mitnehmen konntest. Wenn das der Fall ist, dann gib mir gerne eine positive Rezension auf irgendeiner Podcast-Plattform oder schreib mir auch gerne eine E-Mail. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag und bis bald.